Rast machen, bevor wir das Wort des lebendigen Gottes hören, dass wir nochmal still werden. Und da sage ich immer gerne, das bedeutet aber nicht, schnell nochmal eine Minute abschalten, sondern das Stillwerden möchte ich gerne so sehen, einschalten, innerlich, um dann recht hören zu können. Lass uns nochmal still werden. Gott, o Herr, sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Eine Frage noch, könnt ihr hinten mich verstehen? Wenn nicht, Hände heben und sofort Alarm schlagen. Ja? Plus, das ist mir irgendwie wichtig, nicht? Und heute mal ohne Talar, versteht ihr? Versteht ihr? Ja, gut. Ja. Ich habe mal eine Trauung gehalten mit kurzärmlich weißem Hemd, ohne Schlips, eine Trauung, vor 4 Jahren. Soll ich was sagen? Wir sind immer noch verheiratet. Vielen Dank. Ich bin zurzeit auch in anderen Gemeinden unterwegs, wenn ich sagen will, mitten im Jahr jetzt mit der Jahreslosung. Die Jahreslosung ist ja nicht bloß für den 1. Januar gedacht, sondern sie ist ja für das ganze Jahr gedacht. Und ich gehe davon aus, dass ihr schon mehrfach die Jahreslosung hier gehört habt, denke ich mal. Aber ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich keine Blaupause bin und ihr sagt wortwörtlich, was der andere oder irgendjemand schon gesagt hat, das glaube ich kaum. Und deswegen dachte ich mir, in der Höhe des Jahres oder auf der Höhe des Jahres kann man wieder mal die Jahreslosung zu Wort bringen. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Aber in der Bibel ist immer gut, wenn man mal den Kontext, also den Zusammenhang mit erwähnt oder mit betrachtet, in dem dieses Wort steht. Und deswegen mache ich das in der Offenbarung, Kapitel 21, das vorletzte Kapitel der gesamten Bibel. Da steht es in Vers 5 und wir lesen nochmal die Verse 1 bis 6. Der Johannes bekommt ja eine Vision vom lebendigen Gott. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, das neue Jerusalem, sah ich herabkommen aus dem Himmel von Gott her, bereitet wie eine Braut, die für ihren Mann geschmückt ist. Und ich hörte eine große Stimme, hier groß steht Megales im Griechen, davon kommt immer dieses Wort, eine, könnte ich übersetzen, Megastimme, kennt ihr alle. Ich hörte eine Megastimme aus dem Thron, die sprach, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen zelten oder mit ihnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und er wird herauswischen jede Träne aus ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und es sprach der, der auf dem Thron sitzt. Siehe, neu mache ich alles. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind glaubwürdig und wahr. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ziel. Nun segne, Herr, dein Wort an uns allen. Manchmal täte ich am liebsten fragen, irgendwann haben wir ja die Jahreslosung das erste Mal gehört und viele interessiert das ja auch, was ist denn dieses Jahr für eine Jahreslosung? Und dann hast du das erste Mal gehört, siehe, ich mache alles neu, Gott spricht. Und da würde ich gerne mal fragen, was hast du als erstes gedacht? Weiß ich nicht. Aber vorstellen könnte ich mir zum Beispiel, dass ich bald ein neues Knie kriege, wenn es gerade weh tut. Oder irgend sowas. Oder dass ich wieder mal von einer großen Sorge frei werde oder so. Neu. Berechtigt. Verständlich. Alles klar. Aber wenn du nachguckst und sagst, wo steht denn das in der Bibel, dann könnte ich jetzt mir vorstellen, dass mancher sagt, das enttäuscht mich. Es steht nämlich im vorletzten Kapitel, oder sagen wir, in den beiden letzten Kapiteln der Bibel, und deswegen habe ich den Zusammenhang gelesen, Johannes kriegt dieses Wort gesagt, dass der allmächtige, ewige Gott sagt, mit im Zusammenhang erst in der neuen Welt, Himmel und Erde. Und die ist ja noch nicht da. Enttäuschung. Ja, man könnte jetzt kommen und sagen, ja, das ist eben dieser Jenseitsglaube. Irgendwann, aber, wer weiß. Aber dort steht's. Tja, was machen wir nun? Wir schauen mal in den Anfang der Bibel, ins erste Kapitel. Da ist auffällig, dort steht im dritten Vers der Bibel insgesamt, Gott sprach, wie hier jetzt im letzten beiden Kapiteln, Gott sprach, wie geht's weiter? Es werde Licht. Und es ward Licht. Und dann kam die ganze Schöpfung Gottes. Da fällt mir auf, also hat doch dieses Wort, das ja eine Schöpfung darstellt, ich mache alles neu, sagt Gott, schon ein Vorläufer, nämlich das erste Kapitel der Bibel, die Schöpfung. Und da ist noch was parallel. Hier am Vers 6 steht, Gott sprach, es ist geschehen. Und im letzten Vers des ersten Kapitels steht, Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Parallel. Und jetzt könnte man sagen, aha, das ist ja nicht mehr. Alles ist nicht mehr so, wie es am Anfang war. Wir wissen das. Da kam was dazwischen, was ganz Gehöriges dazwischen. Und seitdem ist das nicht mehr so. Die Schöpfung ist gut, wunderbar. Aber in dieser Welt geschieht vieles, vieles, was dieses alles gut in Frage stellt. Und da fällt mir jetzt so ein, ist wie eine Leiste, könnte man sich vorstellen, geradlinig. Hier noch die alte Schöpfung, dann ein großer Zwischenraum. Und irgendwann ist dann mal das Neue da, die neue Schöpfung. Da könnte man sagen, ach du liebe Zeit, da können wir ja lange warten. Ob ich das noch erlebe oder so, solche Gedanken können ja kommen. Und in der Tat, wenn du einmal die Kapitel in der Offenbarung, etwa ab Kapitel 12, durchliest, die dann unmittelbar in das Kapitel 21 übergehen, was da steht, da macht die Bibel, Gottes Wort, uns keinerlei Illusionen, was vor der neuen Welt, dem neuen Jerusalem kommen wird. Und in dem Text, habt ihr das ja selber gelesen, Er wird abwischen, auswischen, jede Träne. Es wird der Tod nicht mehr sein. Kein Leid, Geschrei, Schmerz wird mehr sein. Kommt alles nochmal vor. Aber unter dem Vorzeichen, dann wird das nicht mehr sein. Aber jetzt? Jetzt kommen sogar gewaltige Dinge noch. Kapitel 12 sagt, der Teufel, den manche so als Mythos abtun, oder mit Hörnern und so ein bisschen kindlich, der ist vom Himmel auf die Erde geworfen, von dem Erzengel Michael. Zu Deutsch, wer ist wie Gott? Gibt es hier einen Michael? Beinahe da, stehen Sie mal auf. Ich werde keine Flügel. Aber bloß mal schön, dass einer da ist. Nicht? Und der Teufel ist in die Erde gestürzt. Und dann steht da, auf Psalm 12, er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat und dass er einen großen Zorn hat. Und wenn man dann die Kapitel 13 bis 19 liest, dann wird deutlich, der Teufel hat eine nachäffende Dreieinigkeit. Der Drache, das Tier, der falsche Prophet oder zweites Tier. Nichts mit dem dreieinigen Gott zu tun. Aber es gibt viele, die ihn anbeten. Aber im Kapitel 16, 19 wird dann deutlich, dieser Herrscher und seine Vasallen haben ein Ende, enden in einem Fiasko. Und nicht nur das, sondern auch die ganze Welt ist in einem zuspitzenden Zustand. Und da wird zum Beispiel auch gesagt, dass die Kräfte des Himmels ins Wanken kommen. Und liebe Gemeinde, ich beobachte in den letzten Monaten oder ja, seit einem Jahr mindestens, dass sich irgendwie vieles zuspitzt. Ich möchte jetzt nicht ein Tourist in Spanien oder Südwestfrankreich sein. 250.000 Menschen sind auf der Flucht, ganz gesagt. Noch nie ein solcher Waldbrand. Habt ihr alle gehört? Da musste ich, ohne jetzt irgendwelche Berechnungen oder Endzeitspekulationen anzustellen, aber ich musste mal an den Petrus denken, der hat im Kapitel 3 seines zweiten Briefes im Vers 12 gesagt, wir warten und eilen zu der Ankunft des Tages Gottes, an welchen die Himmel mit Feuer zerstört werden und die Elemente brennend schmelzen werden. Wir aber warten auf neue Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Wir aber warten. Und der Paulus hat das dann in Kapitel 1, Vers 9, 1. Thessalonicher Brief auch nochmal gesagt, wir sind Erwartende mitten in dieser Welt. Je mehr sich zuspitzt, desto mehr warten wir. Aber noch ist das ja so weit entfernt. Aber das andere, da wird zum Beispiel gesagt, wie die Menschen dieses Tier anbeten. Und, naja, das heißt mit anderen Worten, es gibt auch einen Bedarf, sich an irgendwas zu halten, was eine Hoffnung macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wie ihr das auffasst, aber vorgestern habe ich was in der freien Presse gelesen, was ich noch nie gelesen habe. und dachte, Mensch, sowas steht jetzt in der öffentlichen Zeitung. Die Hoffnung ist groß, dass superintelligente Systeme Krebs heilen, die Klimakrise bewältigen und Armut abschaffen können, dass sie ihren eigenen Willen entwickeln und die Menschheit auslöschen könnten, ist aber längst keine Science-Fiction-Fantasie mehr. Stand der Zeitung. Was sind denn das für Worte? Und da waren bestimmte Entwicklungen der sogenannten KI, von der ich nichts verstehe, gemeint. Aber da wurde mir deutlich, wie anders ist meine Hoffnung, die ich auf den kommenden Herrn setze. Aber trotzdem, es ist doch alles noch so weit weg. Und ist doch noch so, wie, wer weiß. Und jetzt darf ich euch was sagen. Ich mache jetzt vor euch eine wichtige Konstruktion. Ich nehme mir diese Leiste, diese horizontale Leiste, und ich werde das mal zum Tischler oder was weiß ich alles, und die baue ich um. Die baue ich jetzt um. Aber ich sage gleich, ich tue das aufgrund der Bibel. Weißt du, wozu ich die umbaue? Ich komme aus dem Ort, dem zentralen Weltort für die Schwibbögen aus Sosa. Ohne Schwibbögen hast du keinen Zutritt. Wir haben vier mitgebracht. Kommt da rein. Aus der Leiste mache ich einen Schwibbogen. Und jetzt richtet sich meine ganze Aufmerksamkeit auf den Höhepunkt des Schwibbogens, des geistlichen Schwibbogens. Hier die erste Schöpfung, hier die zweite Schöpfung, aber nicht, ach ja, irgendwann mal, sondern der Höhepunkt. Und wo ist der Höhepunkt, liebe Gemeinde? Am Ende dieses Textes, den ich gelesen habe, sagt der lebendige Gott, der Jesus in diese Welt geschickt hat: Ich bin das Alpha und das Omega, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Ich bin der Anfang und das Telos, griechisch, heißt in Deutsch Ziel. Luther übersetzt Ende. Ziel. Ich weiß nicht, ob ihr merkt, Ende hat so einen Beigeschmack, so ein Geschmäckle. Ziel hat eine ermutigende, inspirierende Wirkung. Und jetzt sage ich euch den Höhepunkt der Bibel. Johannes 19, Vers 10. Was steht dort? Jesus hängt am Kreuz für uns alle, um aller Sünde, aller Verlorenheit des Menschen, die aus dem ersten Schöpfungswerk Gottes sowas gemacht hat, wie es jetzt ist. Adam und Eva. Er macht jetzt etwas ganz anderes, Neues. Am Kreuz, bevor er sein Haupt neigt und einschläft, stirbt, hat er gesagt, es ist, wie geht's weiter?
Vollbracht.
Vollbracht? Ja, und jetzt übersetze ich das mal, was dort steht, wörtlich. Telos heißt Ziel, ne? Er sagt dort im Gegensatz zu Luthers Übersetzung, es ist vollbracht, nur ein Wort. Tetelestai, ja, dir alle, was da drin steckt. Das Wort Ziel. Du kannst tatsächlich dieses letzte Wort Jesu am Kreuz übersetzen. Es ist zum Ziel gekommen, sagt der sterbende Jesus. Und wenn dann noch jemand sagt, was soll denn das, dann verweise ich ihn auf Ostern. Dieser ist auferstanden. Und seitdem ist die Welt nicht auf dem Weg zu einem Ende. Die Welt bricht zusammen, wie das hier gestern in der Zeitung stand. Und da stand ein Riesenartikel, ich muss das mal durchlesen, was da alles stand. Also es war erschütternd. Und dann geht es unter, Weltuntergangsstimmung. Sondern seit dem Kreuz Jesu werden Menschen gewonnen für ihn und kommen dadurch mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen auf die Zielgerade. Wir sind in der Zielgerade. Und deswegen sage ich euch mal, ich möchte gar nicht mehr so gerne von Endzeit sprechen. Es geht zu Ende. Denn in Matthäus 24, wo der Herr dieses Endzeitpanorama uns deutlich macht, steht auch der Satz, wer beharret bis ans Ende, der wird gerettet werden, nicht? Weißt du, was dort steht statt Ende? Telos. Wieder. Ziel. Wer beharret bis zum Ziel. Wenn das in unsere nicht nur Köpfe und auch mein, sondern Herzen, Empfindung geht, dass wir Wartende sind, was zu erwarten haben und nicht, entschuldigt, wie besoffener an der Bushaltestelle auf der Bank schlafen und auf den Bus gar nicht mehr warten, sondern dass wir erwarten, auf diesen kommenden Herrn ausgerichtet sind. Und dann kommt der Paulus ins Spiel und sagt, wenn du diesen Christus heute hast, jetzt nenne ich 2. Korinther 5, 17, was steht dort? Ist jemand in Christus? Und wenn ich euch sehe, dann kann ich noch sagen, hoffentlich seid ihr es alle. Und hoffentlich bin ich es auch. Ich will es auch. Ist jemand in Christus? So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dann warte ich nicht mehr auf KI, dass die mich, was auch schon unterwegs ist, unsterblich macht, solches Gerede gibt es auch schon, sondern ich sage, nein, mich macht einer mit Gott in Verbindung. Und dies bedeutet für mich Auferstehung nach dem Tode. Wirklich Ziel ist die Herrlichkeit bei Gott. Und die erwarte ich nicht von Parteien, von Leuten, die sagen, mit mir beginnt das neue Zeitalter. Was sind das für Worte aus Menschenmund? Liebe Gemeinde, unser Ziel heißt der auferstandene, wiederkommende Jesus Christus, der sogar als Auferstandener mit seinem neuen Körper sozusagen die Wundmale zeigt für euch. Ich hab's getan. Und du gehst zu ihm und wirfst dich in seine Hände und sagst, Herr Jesus, du allein bist meine Hoffnung. Auch wenn es noch immer durch ganz große Tiefen geht. Aber er ist da. Zielgerade. Der Marathonläufer, da kommt nur einer als Erster ins Ziel. Schade, die anderen nicht. Ich auch nicht. Meine letzte Zensur im Sport war eine 5. Da habe ich nicht viel Hoffnung, dass ich jemals noch einen Marathon laufen mitmachen werde. Aber mach nicht. Bei Jesus bin ich mit allen anderen gemeinsam am Ziel. Und mir geht es garantiert nicht so wie der deutschen WM-Mannschaft. Mir nicht. Obwohl ich Sport eine 5 hatte. Also, ihr Leute, wenn das nichts ist, und ich muss das vielleicht nochmal sagen, ich hatte doch vor 14 Jahren einen Herzinfarkt und bin dann operiert worden und der Arzt sagte mir, 3% überleben ihre OP nicht, das musst du hören. Aber da habe ich noch nie in der Nacht vorher so sehr gemerkt, was das heißt, dem Auferstandenen nachzufolgen. Und wo ich dann wieder im Aufwachraum war nach ein paar Stunden, entschuldige, wenn ich das mal so sage, aber da sagt dann eine Schwester oder so, Herr Wagner, aufwachen. Und ich weiß nicht, ein ganz kurzer Moment war es mir so, bin ich jetzt im Himmel? Ist das schon die Auferstehung? Komisch, ne? Aber dann kam sofort die Ernüchterung. Nee, im Himmel heißt nicht mehr Herr Wagner, aufwachen. Da heißt nur noch Uli, aufwachen. Aha, dachte ich, du bist noch auf der Erde. Und, aber die Empfindung, es geht auf das Ziel zu. Und jeder gerettete Trinker, der nicht mehr saufen muss, keinen Alkohol mehr trinken muss und sich dadurch nicht mehr kaputt macht. Jede wieder gerettete Ehe habe ich gerade vor ein paar Monaten wieder leben dürfen. Wir waren schon getrennt und sind wieder zusammengekommen. Durch Gespräche, durch die Gegenwart Jesu ist jemand in Christus eine neue Schöpfung. Die Ehe ist wieder verbunden worden. Das sind Freuden, die einen einfach umhauen. Da kann ich noch viel mehr erzählen. Aber das geschieht schon jetzt. Und deswegen sage ich nicht gerne, ich habe schon mal gesagt, der liebe Gott tut auch heute noch Wunder. Heute noch. Da kommt man so vor, kennst du einen Albert, der ist 95, aber der arbeitet immer noch im Garten. Toll. Wie lange noch? Aber wenn ich von diesem Gott, der sich in Jesus offenbart hat, rede, dann darf ich sagen, der tut heute schon Wunder. Und diese gerettete Ehe zum Beispiel ist für mich ein Zeichen, ein Vorzeichen auf den kommenden Herrn. Wir sind auf dem Weg zum Ziel. Such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden. Das wollen wir noch sehen. Und ich könnte noch mehr sagen, aber jetzt hört mal auf. Kommt mit auf die Zielgerade, ihr lieben Wildenauer. Und Gäste und so weiter. Also, je nachdem. Ne?